Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. Jede Woche stellen wir euch an dieser Stelle ein wirklich tolles weibliches Vorbild vor. Und wie jede Woche habe ich die Ehre, an meiner Seite eine Frau begrüßen zu dürfen, die die beste, wundervollste, stärkste Podcast-Partnerin ist, die man sich wünschen kann. Ladies and Gentlemen, please welcome Kim Seidler.
Love it. Oh, und natürlich an meiner Seite die großherzigste, wunderbarste, für mich beste Podcasterin of the whole world, Katrin Jakob.
Oh, I love it. Immer facettenreich, unser Intro.
Aber echt. Liebste Katrin, wen stellen wir heute vor?
Ach, es ist so schön. Liebe Kim, du weißt, dass der Countdown läuft, oder? Ne?
Du meinst bis zu unserer Sommerpause?
Ja, das auch, aber vor allem zu unserem 5. Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber am 27. Juni 2019 haben wir unsere erste Folge veröffentlicht.
Boah, krass. Nee, das habe ich vergessen. Das war Coco Chanel, ne? Ja. Ach, Coco Chanel, um Gottes Willen. Als wenn es gestern gewesen wäre. Da waren wir noch mit unserem lieben Julian. Ich weiß, ihr kennt ihn nicht, aber wir haben damals erstmal so Just for Fun ja angefangen, um zu testen mit dem Podcast. Und Julian hat sich erbarmt, mit uns im Studio den Podcast aufzunehmen.
Ja, Wahnsinn. Das war toll.
Und schau mal, was wir schon erreicht haben.
Und das macht mich wirklich total stolz. Und das müssen wir auch noch mal feiern übrigens. Dieses Mal vielleicht nicht ganz so groß wie zu unserer 200. Folgenfeier, aber ja.
Oh, mich macht das auch stolz. Und größer feiern tun wir vielleicht dann mit der 250. Folge, beziehungsweise allerspätestens bei der 300. Folge. Was meinst
du? Absolut, absolut.
So, heute, ihr Lieben, heute widmen wir uns aber wieder mal einer tollen Schriftstellerin. Wir haben letztes Mal auch schon eine politische Schriftstellerin und Theaterautorin gehabt, die Olympe de Gouges. Jetzt widmen wir uns einer englischen Schriftstellerin, deren Name auch nochmal berühmt wurde durch ein sehr berühmtes Bühnenstück. Who's Afraid of?
Virginia Woolf natürlich. Oh. Und boah, ich habe dieses Stück wirklich geliebt. Und
ich auch.
Wir haben definitiv natürlich keine Angst vor ihr, wir sind höchstens ehrfürchtig.
Genau.
Virginia Woolf mit Doppel-O war nicht nur eine Schriftstellerin, sondern auch eine Verlegerin, also auch noch eine zusätzliche, ein zusätzliches Label, was wir ihr geben können, die im 19. und 20. Jahrhundert lebte und zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Avantgarde zählte, also zu jenen Menschen, die radikal fortschrittliche Ideen vertraten bzw. vertreten, insbesondere in einem aufklärerischen Sinne. Insgesamt ordnet man sie auch der literarischen Moderne zu.
Dieses Bühnenstück ist übrigens inzwischen fast so berühmt wie sie selbst. Auf Deutsch, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Es stammt aus der Feder des US-amerikanischen Dramatikers Edward Albee. Es entstand 1962 und wurde 1966 mit der wunderbaren, großartigen Schauspielerin Elizabeth Taylor und Richard Burton verfilmt. Worum geht's? Um ein Ehepaar, das nach einem erbitterten und handfesten Streit untereinander und mit Bekannten wieder zueinander findet. Und zwar passiert das durch den symbolischen Abschied von einem eingebildeten Sohn.
Sowohl also den sie sich erdacht haben, der ja. ist nicht eingebildet oder arrogant, sondern den gab es nie.
Sehr gut, ja. dass du das nochmal erwähnst. Sowohl Bühnenstück als auch Film genießen inzwischen Klassikerstatus. Albee erklärte den Titel damit, dass er ihn wohl einmal an der Uni irgendwo gelesen hat und übersetzt ihn mit der Frage, wer hat Angst, sein Leben ohne Illusionen zu leben?
Und Aufklärung hat natürlich oft etwas Desillusionierendes. Insofern könnte man den Titel natürlich auch als großes Kompliment an Virginias Arbeit auffassen. Mhm. Heute werden wir uns aber natürlich mit Virginia selbst beschäftigen. Ihr umfassendes Werk können wir dabei wirklich nur anreißen, denn sie hat unglaublich viel geschrieben und auch über sie wurde unglaublich viel geschrieben. Also diese Folge ist ein echtes Brett sozusagen und schon mal jetzt ein großer Dank an Daniel, der das für uns gebohrt hat, dieses Brett.
Richtig.
Doch wer war, war Virginia Woolf denn nun? Kim, wie ging es mit ihr los? Wir fangen ja immer in der Kindheit an.
Genau.
Let's do it.
Los ging es am 25. Januar 1882 im viktorianischen London als Adeline Virginia Stephen. Virginias Eltern waren der Schriftsteller und Bergsteiger Leslie Stephen sowie dessen zweite Ehefrau Julia Stephen, Philanthropin und Modell für präraphaelitische Kunstwerke. Katrin hat mir das gerade dreimal vorgesagt, damit ich das einigermaßen flüssig sprechen kann. Danke, Katrin. Das ist eine Kunstrichtung, die von früherer italienischer Freskenmalerei, also Dante, Botticelli, Raphael, beeinflusst ist und diese neu interpretiert. Insgesamt hatte Virginia drei sogenannte Vollgeschwister, Vanessa, Toby und Adrian. Die väterliche Halbschwester Laura und drei Halbgeschwister mütterlicherseits, George, Stella und Gerald.
Alle, es lebe die Patchwork-Family.
Es lebt wirklich, also Wahnsinn. Und jetzt auch wirklich nochmal krass, weil ich habe auch zwei Halbbrüder, aber wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Alle acht Kinder lebten damals mit ihren Eltern unter einem Dach. Virginia war krass. Die zweitjüngste von ihnen. Wahnsinn.
Mhm.
Ein eigener Kindergarten inklusive eigene Schule. Ja. Die Familie hatte ihren Wohnsitz im Londoner Stadtteil Kensington, wo Vater Leslie viele Schriftstellerkollegen, wir kennen nur einige der Männer, ein- und ausgehen ließ. Die Familie war insgesamt sehr gut vernetzt und gehörte klar zur gesellschaftlichen Oberschicht. Den Kindern stand somit der Zugang zu Geld, Bildung und auch den Annehmlichkeiten des Lebens offen. Virginia selbst besuchte als Mädchen im Gegensatz zu ihren Brüdern zwar keine offizielle Schule, was sie selbst furchtbar fand, sondern erhielt von Hauslehrern und ihrem Vater Privatunterricht. Schon früh äußerte sie den Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Doch es gab auch eine dunkle Seite. Achtung, kleine Triggerwarnung, spult mal 30 Sekunden vor, es geht um sexuellen Missbrauch. Ihre Halbbrüder mütterlicherseits, Gerald und George, sollen sie immer wieder sexuell missbraucht bzw. mindestens unsittlich berührt haben. Ihre Biografin Hermione Lee schrieb zwar von einer grundsätzlich behüteten Kindheit, aber auch sie weiß um die widersprüchlichen Gerüchte über den Missbrauch, der als einer der Auslöser für Virginias instabile Psyche geführt haben soll. Mhm.
Eigentlich galt Virginia als offenes, fröhliches und neugieriges Mädchen, das zum Beispiel schon früh eine Familienzeitung schrieb, Hyde Park Gate News, nach der Familienadresse benannt, um lustige Anekdoten aus dem Familienleben zu dokumentieren. Doch der erwähnte Missbrauch war leider nicht der einzige frühe Schicksalsschlag, der bei fembio.org übrigens als Hölle einer viktorianischen Kindheit beschrieben wird. Denn im Alter von 13 Jahren musste sie über den Tod ihrer Mutter hinwegkommen, die 1895 einem schweren rheumatischen Fieber erlag. Virginia hatte daraufhin ihren ersten psychischen Zusammenbruch und es werden leider weitere folgen.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Jetzt gab es neben den Geschwistern nur noch den Vater Leslie, der galt allerdings auch als herrisch, jähzornig und konservativ. Und zu ihrer direkten und humorvollen Mutter soll Virginia eine deutlich engere Bindung gehabt haben. Das ist natürlich dann besonders grausam, wenn so ein Elternteil verstirbt. Und im selben Jahr, 1895, wurde das von Virginia sehr geliebte Familiensommerhaus, Talent House, in dem wirklich malerischen Küstenort St. Eves verkauft, passenderweise an einen schottischen Maler. Das Haus existiert übrigens heute noch. Und Virginia besuchte St. Eves, aber auch später noch, des Öfteren und machte es auch später zum Schauplatz ihrer Romane Jacob's Room und in To the Lighthouse, also zu Deutsch Jakobs Zimmer und zum Leuchtturm. Trost fand Virginia in ihrer Ausbildung, die sie dann auch 4 Jahre an einer offiziellen Schule fortsetzte, dem King's College in London. Dort studierte sie Deutsch, Griechisch und Latein. Und im College lernte sie übrigens auch einige radikale Feministinnen kennen.
Ja, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das passt, aber ich habe so ein paar Flashbacks zu unserer Episode über Edith Piaf, ne? Die Episode 191, denn auch Virginia blieb leider schon sehr früh wenig erspart. Also im Januar 1904 konnte sich Virginia zwar erst noch über ihren ersten veröffentlichten Artikel in der Frauenbeilage des Guardian freuen. Im folgenden Februar starb dann aber auch noch ihr Vater, der inzwischen geadelt worden war, an Krebs. Da war Virginia gerade 22 Jahre alt. Und im Sommer kam es dann vermutlich als Reaktion auf den Tod ihres Vaters zu Virginias zweitem großen psychischen Zusammenbruch, der sich bis Ende des Jahres 1904 hingezogen haben soll. Und in dieser Zeit fand auch wohl ihr erster Suizidversuch statt und sie musste dann auch stationär behandelt werden. Mhm. Ja, also die psychische Gesundheit wird in dieser Episode immer wieder auch ein Thema sein. Die psychischen Probleme waren wohl periodisch und vor allem durch schlimme Ereignisse in ihrem Leben ausgelöst, wie eben der Tod, ja, der Eltern, aber auch durch die Veröffentlichung ihrer Romane oder auch andere positive Ereignisse. Mhm. Ihre Biografin beschreibt ihre Erkrankung aus modernem Blickwinkel als manisch-depressiv, beziehungsweise vielleicht sogar auch bipolare Störung. Damals waren die heutigen Therapiemöglichkeiten für psychische Erkrankungen oder auch das Erkennen überhaupt dieser Erkrankung ja leider auch noch nicht so fortgeschritten wie heute, ne?
Das müssen wir erstmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn das wird in ihrem schriftstellerischen Werk noch wichtig werden, über das wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Mhm. Vorher wurde es für Virginia jedenfalls noch etwas besser, denn Ende des schicksalhaften Jahres 1904 im November lernte Virginia Stephen einen Studienkollegen ihres Bruders Toby kennen, den Jurastudenten Leonard Sidney Wolfe. Und sie lernte noch einige. Ja, und sie lernte noch einige mehr kennen, denn die Geschwister zogen 1905 alle gemeinsam in den Londoner Stadtteil Bloomsbury, genauer an den Gordon Square. Und im neuen Haus etablierte Toby den Donnerstagabend ab etwa 1905, 1906 als Treffpunkt mit vielen intellektuellen Freunden. Die Geburtsstunde der heute legendären Bloomsbury Group, einer Gruppe von Künstlern, Intellektuellen und Wissenschaftlern, die von 1905 bis zum Zweiten Weltkrieg existierte und bedeutsamen Einfluss auf Englands kulturelle Modernisierung hatte. Das ist wirklich krass.
Jetzt spannend.
Virginia war neben der Schriftstellerin Mary McCarthy die einzige Frau bei den Bloomsburys.
So wie immerhin sie sich nannten. nur die eine.
Genau. Wie ihre Anhänger sie bezeichneten, zu denen so bedeutende Männer wie der Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell oder Bertrand Russell, ich weiß gar nicht, ob man den Englisch ausspricht. Oh Gott, seht's mir nach, bitte.
Du, also Historiker. Im Endeffekt muss man ja auch immer, jeder Name wird ja in jedem Land unterschiedlich ausgesprochen. Ich muss letztes daran denken.
Ich heiße auch Katrin Jakob in Frankreich.
Du, ich werde in Australien, wurde ich immer Kim ausgesprochen. Die konnten Kim nicht sagen. Es war immer Kim.
Ja. Catherine ist halt, ja. Wie auch als Catherine. So. Hast du dich als Kim vorgestellt oder als Kim?
Als Kim.
Okay, gut. Aber diese Intellektuellen, mit denen sich da Virginia umgab, die haben aber auch einfach fürchterliche Namen. Nein, die haben ganz tolle Namen, aber ich kann sie einfach nicht aussprechen. Bertrand Russell, der Historiker Lytton Strachey und der Ökonom John Maynard Keynes. immerhin den kennt man ja irgendwie oder kannte ich, zählten in der Gesellschaft dieser erlesenen Gruppe, blühte Virginia intellektuell auf. Sie begann, weitere Artikel für mehrere Zeitschriften zu schreiben. Und dann leider der nächste Schicksalsschlag. Ihr geliebter Bruder Toby erkrankte bei einer Griechenlandreise an Typhus und verstarb noch im selben Jahr. Also irgendwie der Tod allgegenwärtig. Und besonders der Tod von Toby machte ihr wieder erheblich zu schaffen, also wohl in ähnlicher Weise wie der Tod ihres Vaters. Dennoch überwand sie auch diese Phase der Trauer und begann 1907 englische Literatur und Geschichte am Marley College zu lehren, einer Schule für Erwachsenenbildung.
Hört, hört.
Also sie hat sich da wieder auch rausgezogen selbst.
Aha. Ne? Ja. Und auch direkt unterrichtet. Wahnsinn. Ja. Weil ihre Schwester Vanessa 1907 den Kunstkritiker Clive Bell heiratete. Oder Clive Bell?
Du kriegst die einfachen.
Na, ich Clive. War auch gerade so, ich glaube Clive.
Clive Bell.
Den Kunstkritiker Clive Bell heiratete und in dem Haus am Gordon Square blieb, zog Virginia mit ihrem verbliebenen Vollbruder Adrian an den Fitzroy Square, wo sie quasi einen zweiten Stützpunkt der Bloomsbury Group etablierten, immer freitags.
Mhm.
Im Sommer 1909, also 2 Jahre später, kam noch die Bekanntschaft mit der Kunstmäzenin Lady Ottoline Morrill dazu, die sich der Bloomsbury-Gruppe anschloss, da waren sie ja dann zu dritt, und ihr Haus am Bedford Square als neuen Mittelpunkt für die Bloomsburys etablierte. Da kamen dann auch mal so Leute vorbei wie der Schriftsteller D.H. Lawrence oder der spätere, Achtung, jetzt haltet euch fest, der spätere Premierminister Winston Churchill. Ja, genau der. Noch 1909 erbte Virginia von ihrer verstorbenen Tante Caroline Emilia Stephen 2500 Pfund, die ihr erheblich halfen, sich auf ihre schriftstellerische Karriere zu konzentrieren. Und jetzt, ihr Lieben, I do cliffhanging, so rectic. 1910.
Love it. Ich lieb's jetzt schon.
1910 ereignete sich nämlich eine völlig irre Geschichte, die sich eigentlich wirklich wie ausgedacht anhört, aber da spannen wir euch noch etwas auf die Folter. Das erzählen wir euch am Ende der Episode. Dada.
Bleibt gespannt, weil als ich die gelesen habe, ich musste wirklich, ich habe Tränen gelacht, was man bei dieser Frau ja auch nicht immer meinen kann, dass es am Ende dann doch noch lustig wird. Aber gut, jedenfalls kam es nach dieser mysteriösen Begebenheit zu einer weiteren Annäherung zwischen Virginia und Leonard Woolf. Nach 3 weiteren Umzügen von Virginia und Adrian hatten beide mehrere Männer aus der Bloomsbury Group als Untermieter. Vielleicht auch von der familiären Kritik an Virginias unverheiratetem Umgang mit so vielen Männern beeindruckt, entschloss sich Leonard 1912, Virginia einen Heiratsantrag zu machen. Das ist eigentlich eine schöne Sache, könnte man meinen, doch die sensible Virginia reagierte ähnlich wie auf den Tod ihrer Liebsten, nämlich mit psychischen Problemen. Ein depressiver Schub zwang sie zu einem Krankenhausaufenthalt. Es hieß ja auch, dass es nicht nur positive, sondern auch nicht nur negative, sondern auch positive Trigger gab für ihre Episoden. Ne? 4 Monate nach dem Antrag willigte sie schließlich doch ein. Obwohl sie Leonard Woolf körperlich gar nicht so attraktiv fand, dennoch mochte sie ihn irgendwie und freute sich dann auch auf die Hochzeit, die am 12. August 1912 stattfand. Hier dann auch ein kleiner Kritikpunkt an Virginia. Leonard und seine Familie waren nämlich Juden und Virginia soll sich darüber im Laufe ihres Lebens öfter mal lustig gemacht haben, was sie später sehr, sehr bereute. Sie gab in einem Brief von 1930 zu, dass ihr die Hochzeit mit einem Juden zuwider gewesen sei und sie selbst ein solcher Snob gewesen sei. Antisemitismus war zu der Zeit auch in Großbritannien sehr verbreitet und mit Leonard blieb Virginia ja auch bis zu ihrem Tod verheiratet. Da fand dann offensichtlich ja doch dann noch einen Sinneswandel statt.
Ja, ich glaube auch das, geprägt durch den Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja, ja. Wobei, man hat ja gegen die Nazis gekämpft. Also eigentlich müsste man ja auf der anderen Seite gestanden haben. Aber gut, auch in Großbritannien gab es Antisemitismus. Die Ehe fing allerdings relativ schwierig an. Ein Arzt riet ihr 1913 aufgrund ihrer Gesundheit von Kindern ab, also von einer Schwangerschaft. Und im Anschluss erlitt sie eine weitere depressive Episode und unternahm einen, je nach Quelle, ersten oder eben auch zweiten weiteren Suizidversuch.
Ja, jetzt kommen wir aber auch langsam mal zu ihren Stärken, nämlich auch zu ihrem eigentlichen großartigen Schaffen. Trotz des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 arbeitete Virginia nämlich weiter an ihrem ersten Roman, der dann auch 1915 im Verlag Duckworth & Co. erschien, dem Verlag ihres Halbbruders Garrett. The Voyage Out, die Fahrt hinaus, wies autobiografische Züge auf und sie schrieb das Manuskript mehrfach neu. Mhm. Der Stress soll wohl auch zu ihrem schlechten psychischen Zustand in dieser Zeit beigetragen haben. In dem Roman geht es um Verwicklungen und Beziehungsgeflechte in einer fiktiven südamerikanischen Stadt und der psychologischen Entwicklung ihrer Hauptfigur, einer jungen Frau. Das Buch verkaufte sich zunächst schlecht, obwohl es von Kritik und Öffentlichkeit positiv aufgenommen wurde. Erst durch Virginias spätere Erfolge zogen auch hier die Verkaufszahlen an. 1917 gründeten dann Virginia und Leonard in ihrem neuen Heim, dem Hogarth House in Richmond, schließlich den Verlag The Hogarth Press. Sie spezialisierten sich auf Literatur aus Großbritannien, den USA und Russland. Sie waren jedoch zunächst schlecht ausgestattet, brauchten ewig zum Drucken und lehnten 1918 auch noch den inzwischen berühmten Roman Ulysses. Des Schriftstellers James Joyce oder, wie ich zu Deutsch immer sage, Ulysses, ab. Virginias Aufgabe war vor allem Autorenakquise und Lektorat, gerade, ich wieder zu Deutsch, Ulysses bzw. Ulysses, soll sie nicht besonders gemocht haben. Dennoch gab es auch Erfolge wie T.S. Eliot's The Wasteland und die ersten englischen Übersetzungen von Texten von dem Mann, den ich überhaupt nicht mag, Sigmund Freud.
Mhm. 1919 zog das Ehepaar schließlich in ein Cottage in Rodmill in Sussex, das Monks House genannt wurde. Mhm. Virginias zweiter Roman Night and Day erschien dann noch bei Duckworth. 1922 kam noch das vom eigenen Hogarth Verlag gedruckte Buch Jacob's Room auf den Markt. Das Buch beschrieb mit inneren Monologen eine Figur, Jacob, die stark an ihren verstorbenen Bruder Toby angelehnt war. Die Schreibtechnik der inneren Monologe und das Beschreiben des Bewusstseins bescherten ihr einen großen Erfolg. Und das als Frau, die in einem Mann sozusagen, die in einen Mann hineinblickt, ne, oder die Gedankengänge. Dieses Mal nicht nur bei Kritik und Öffentlichkeit, sondern auch beim Verkauf ein großer Erfolg. 1924 ging es dann für das Ehepaar mit Sack und Pack zurück nach Bloomsbury. 1925, ein Jahr später, erschien Virginias Roman Mrs. Dalloway, in dem sie nicht nur der erwähnten Kunstmäzenin und Freundin Ottoline Morell ein Denkmal setzte, sondern auch wieder auf Bewusstseinserzählungen zurückgriff und laut dem deutschen Herausgeber und Anglistikprofessor Klaus Reichardt den Kontrast zwischen geistiger Gesundheit und Wahnsinn zum Ausdruck bringen wollte. Außerdem ging es um feministische und auch homosexuelle Motive. Ein Zitat daraus: Sie konnte sehen, was ihr fehlte. Es war nicht Schönheit, es war nicht Klugheit. Es war etwas Wesentliches, das eindringen konnte, etwas Warmes, das die Oberfläche durchbrach und den kalten Kontakt zwischen Mann und Frau aufrührte oder zwischen Frauen. Denn das konnte sie undeutlich spüren. Sie stieß sich daran, hatte, der Himmel weiß wo, ein Vorurteil dagegen aufgelesen oder, wie sie fühlte, von der Natur empfangen. Doch sie konnte manchmal nicht widerstehen, sich dem Reiz einer Frau auszuliefern, wie ein kaum wahrnehmbarer Duft. Sie fühlte dann fraglos, was Männer fühlten. Nur für einen Augenblick. Aber das war genug. Zitat Ende. Inzwischen gilt Mrs. Dalloway vielen nach To the Lighthouse als ihr wichtigster Roman. To the Lighthouse war zeitlich auch gleich ihr nächster Roman, den sie unterbrochen von depressiven Schüben bis 1927 fertigstellte. In dem Buch geht es quasi um ihre eigene Kindheit und die Stevens-Familie, also so etwas wie eine Art Selbsttherapie. Und Virginia sagte über das Buch: Früher habe ich täglich an ihn und Mutter gedacht, aber indem ich Lighthouse schrieb, habe ich sie in meinem Geist zur Ruhe gelegt.
Mm, schön.
Das ist schön, ne? Am Ende war Virginia jedenfalls mächtig stolz auf ihr Werk und das mit Recht.
Ja, schon die erwähnten feministischen und homosexuellen Motive bei Mrs. Dalloway haben es ja ein wenig angekündigt. Virginia liebte neben ihrem Ehemann auch Frauen. Eine davon war die Schriftstellerin Vita Sackville-West, mit der sie von 1925 bis 1928 eine Liebesbeziehung hatte, die später in eine lebenslange Freundschaft überging. Die Liebe war allerdings zum Großteil platonisch. Vita gab in einem ihrer Briefe an, überhaupt nur zweimal mit Virginia geschlafen zu haben. Mit dem Roman Orlando, Orlando eine Biografie, setzte Virginia ihr 1928 ein Denkmal. Es geht in dem eher heiteren Werk um einen Zeitreisenden durch verschiedene Jahrhunderte, der im Erwachsenenalter sein Geschlecht von Mann zu Frau wechselt. Krass. Mal ein etwas längeres, wirklich so schön poetisches Zitat aus Orlando, das einen tollen Einblick gibt in Virginias Stil. Zitat. Er seufzte tief und warf sich. In seiner Bewegung lag eine Leidenschaftlichkeit, die eine solche Bezeichnung rechtfertigte, am Fuße des Eichbaumes auf die Erde. Er liebte es, unter all der Vergänglichkeit dieser Sommerwelt das Rückgrat der Erde unter seinem Körper zu spüren. Denn dies war die Deutung, die er der harten Wurzel des Eichbaums gab. Oder sie war, Bild drängte sich an Bild, der Rücken eines großen Rosses, auf dem er ritt, oder das Deck eines schlingernden Schiffes. Allem war sie vergleichbar, wenn es nur hart war, denn er fühlte, dass er etwas haben musste, daran er seinem überwallenden Herzen Halt geben konnte. Diesem Herzen, das so wild an seiner Brust zerrte. Diesem Herzen, das jeden Abend etwas um diese Stunde, wenn er ins Freie ging, süßes, verliebtes Brausen durchzog. Am Eichbaum band er es fest und wie er so dalag, verebbte allmählich die Unruhe in ihm und um ihn. Die kleinen Blätter hingen still herab, das Wild blieb stehen, die blassen Sommerwolken verhielten ihren Gang, ihm wurden die Glieder schwer am Boden. Und er lag so still, dass allmählich die Hirsche und Rehe näher kamen und die Krähen ihn umkreisten und die Schwalben ihn umsegelten und die Libellen vorüberschossen, als wäre all die Fruchtbarkeit und verliebte Betriebsamkeit eines Sommerabends spinnenwebartig um seinen Körper gewoben.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Das ist so krass. Ich bin da, ich liege da mit ihm, ne? Aha. Ich spüre diese Eichenwurzel. Also das ist wirklich, Das ist der Hammer. Aber es ist sehr anstrengend, auch zu lesen und auch mitzukommen, ne? Also ihr müsst es vielleicht nochmal anhören, dieses Zitat, ja.
Je weniger wir sehen, desto mehr glauben wir, lautet eines der weiteren Zitate aus dem Werk. Virginias Offenheit beiden Geschlechtern gegenüber und ihrer oft fast androgynen, also geschlechtsuneindeutigen Beschreibung von Figuren, waren es schließlich auch, die ihr den Ruf einer besonderen, modernen und avantgardistischen und nicht zuletzt auch feministischen Schriftstellerin einbrachten. Auch Orlando wurde übrigens wieder ein Bestseller.
Also wenn das Werk so ist wie das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, übrigens hänge ich noch an diesem je weniger wir sehen, desto mehr glauben wir, was ja manchmal wahr ist, ne? Ja, der Glaube. Naja, aber eben auch die Aufklärung, das lasse ich jetzt mal so stehen. Virginias explizitester Text in feministischer Hinsicht war allerdings ihr inzwischen berühmtes Essay A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein aus dem Jahr 1929. Mhm. Dort kritisierte Virginia die selbst erfahrene Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern in Belangen der Schulbildung und ihren Möglichkeiten, Schriftstellerin zu werden. Protagonistin des durchaus auch humorvoll geschriebenen Werkes ist William Shakespeares fiktive Schwester Judith. Mhm. Sie schrieb darin: A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Also so etwas wie: Eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich, um fiktionale Literatur zu schreiben. Okay.
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen. Und die Komponistin und Suffragette, also Frauenrechterin Ethel Smith, lobte den Essay. Innerhalb eines Jahres verkaufte sich das Buch ca. 22.000 Mal, was offensichtlich sehr viel war. Und heute zählt das Werk zu einem der meistgelesenen Werke der Frauenbewegung. Krass. Ich finde es so krass, das wusste ich nämlich
nicht.
Ich
auch nicht.
Und besonders ab Ende der 1960er Jahre wurde das Werk wiederentdeckt und die erste deutsche Übersetzung erschien übrigens erst in den 70er Jahren, genauer gesagt im Jahr 1978, gutes Jahr. Das erinnert frappierend an die Erklärung der Frauenrechte durch Olympe de Gouges. Aha. Gerne in die Folge davor nochmal reinhören, aus dem 18. Jahrhundert, die ja auch erst 1972 erstmals ins Deutsche übersetzt
Richtig.
Wurde. Ne? Also einige Dinge brauchen Zeit
das
durch
Patriarchat
Übersetzung. Das
Patriarchat bei uns wünscht sich keine Übersetzung.
Ja, ja. Vielleicht.
Das ist eine steile These von mir.
Oder Menschen wie Hannelore Schröder. In der letzten Folge war das ja eine derjenigen, die diese Schrift von Olympe de Gouges wiederentdeckt hat. Die 70er Jahre waren auf jeden Fall ein gutes Jahrzehnt für die Frauenbewegung, kann man wohl ganz allgemein auch mal so sagen. Und Laura Freisberg vom Zündfunk des BR schreibt
Bayerischen
zu dem Werk,
Rundfunks, nicht Betriebsrat.
Ja, BR, sorry, ich bin ja aus dem Öffentlich-Rechtlichen, sagt man das mal so salopp abkürzend. Der hochliterarische Schreibstil von Virginia Woolf mag davon ablenken, aber Ein Zimmer für sich allein ist eine Kampfschrift. Und zwar eine der elegantesten, die es bis heute gibt. Wow.
Ja, das können wir wirklich mal so im Raum jetzt stehen lassen, ne?
Mhm.
Nichtsdestotrotz, Katrin und ich müssen jetzt hier zugeben, es ist unmöglich, auf all die großen Werke einzugehen, die Virginia im Laufe ihres Lebens geschrieben hat. Deshalb mal etwas im kleinen Galopp jetzt hier. 1931 erschien The Waves, also die Wellen, wo Virginia wieder mit inneren Monologen experimentierte. 1935 wurde Virginias einziges Theaterstück Freshwater aufgeführt. Eine Rolle spielte auch ihre Schwester Vanessa. 1936 stellte Virginia ihr umfangreichstes Werk fertig, nämlich The Years, also die Jahre. Das Werk war für Virginia derart kräftezehrend, dass sie unter anderem deshalb erneut psychisch erkrankte. 1938 verkaufte Virginia ihre Anteile am Verlag Hogarth Press an deren ehemaligen Lektor und Schriftsteller John Leeman, blieb dem Verlag aber weiter verbunden. Im selben Jahr erschien ihr Essay Three Guineas, in dem Virginia sich noch schärfer feministisch positionierte und im Patriarchat für sich die Wurzeln des Faschismus auch ausmachte.
Auch das lassen wir mal so stehen. Kurz darauf begann dann ja leider auch dieser fürchterliche Krieg, der Virginias Mann Leonard, der ja Jude war und auch Sozialisten besonders betraf und auch traf. Ihr Wohnhaus in London, gleichzeitig Sitz des Verlags, wurde bei einem Bombenangriff der deutschen Luftwaffe im September 1940 sehr beschädigt. Die Bloomsbury Group löste sich in den 1930er Jahren ohnehin immer weiter auf, auch durch den Tod von Virginias gutem Freund Lytton Strachey. 1932 und auch Roger Fry 1934, dessen Biografie Virginia verfasste und die im Juli 1940 erschien. Im selben Jahr fassten Virginia und Leonard Pläne, gemeinsam freiwillig aus dem Leben zu scheiden, sollte es zu einer deutschen Invasion in Großbritannien kommen. 1941 beendete sie ihre Arbeit an ihrem letzten Roman Between the Acts, also zwischen den Akten, also Theaterakten, Finanzakten. Anschließend häuften sich depressive und psychotische Episoden erneut und dann war es soweit. Virginia setzte ihrem Leben doch selbst ein Ende. Am 28. März 1941 stieg Virginia in den Fluss Ouse und taucht nicht mehr auf. Und das, nachdem sie am Tag zuvor noch bei einer befreundeten Ärztin in Brighton über Therapiemöglichkeiten sprach. Als Grund wird auf der Seite der Yale University unter anderem angegeben, dass sie das Gefühl hatte, ihre schriftstellerische Ausdrucksfähigkeit verloren zu haben.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
In ihrem Abschiedsbrief an Leonard beschrieb sie, dass sie Stimmen hörte und sich nicht mehr konzentrieren konnte. Ihr Körper wurde erst Wochen später gefunden und anschließend im Krematorium verbrannt. Und das ist so traurig und steht auch in so krassem Gegensatz zu ihrem so kraftvollen, wirklich großartigen Werk.
Immerhin hat sich Virginia noch einmal ausgedrückt in diesem Brief. Der zweite Abschiedsbrief ging übrigens an Schwester Vanessa. Insgesamt hat Virginia ihr ganzes Leben permanent Tagebuch geführt. Das ist einer der Gründe, warum man so viel über sie und auch ihr Gefühlsleben weiß. Wir haben das hier alles wirklich, wirklich, wirklich nur an der Oberfläche angekratzt. Und hier, wie immer, unser Aufruf zur Eigenrecherche steht, es gibt unendlich viel zu entdecken über Virginia, eine der größten Schriftstellerinnen der Weltgeschichte.
Aber wir haben euch ja vorhin etwas versprochen, und zwar haben wir ja etwas ausgelassen, das sich im Jahr 1910 abgespielt hat und wirklich völlig irre war. Damit können wir diese Folge nämlich mit etwas Lustigem beenden, denn wie wir bereits festgestellt haben, hatten Virginia und ihre Mitstreiter aus der Bloomsbury Group ja durchaus auch einmal den Schalk im Nacken sitzen. So, Kim, was ist 1910 passiert?
Ich mache mich fertig. Also,
setze sich
es
auf.
Begab sich im Jahr 1910, nein, ich mach ordentlich weiter, als die britische Royal Navy ganz besonders stolz war auf ihre gefürchtete Seeflotte. Eines der modernsten Kriegsschiffe dieser Flotte war 1906 im Dienst gestellte HMS Dreadnought, zu Deutsch Fürchte nichts. Dieses Schiff wurde derart angepriesen, vorgeführt und gefeiert, dass es in das kulturelle Gedächtnis des britischen Volkes einging. Es gab aber auch noch andere Schiffe, darunter die Hawk, deren Offiziere sich mit denen der Dreadnought eine kleine Fehde leisteten. Einer dieser Offiziere, der Hawk, wusste, dass die Bloomsbury Group rund um Virginia und ihre Brüder auch mal für kleine oder auch sogar große Späße zu haben waren. Deshalb wandte er sich an die Bloomsburyaner Horace Cole mit der Bitte, die HMS Dreadnought doch für ihren nächsten Spaß, salopp gesagt, ins Auge zu fassen. Und das taten sie dann auch, oder, Katrin?
Ihr macht euch keine Vorstellung. Horace Cole, Virginia, ihr Bruder Adrian sowie Duncan Grant und die weiteren Bloomsburys, Guy Ridley und Anthony Buxton, fälschten zunächst einmal ein Telegramm an dieses Schiff. Dort kündigten sie sich als Delegation aus Abessinien, dem heutigen Äthiopien, zum höchst offiziellen und diplomatischen Besuch an. Schließlich reisten sie nach Weymouth, wo das Schiff zu der Zeit lag, aber nicht einfach so in Straßenkleidung. Mit Hilfe des Theaterausstatters bzw. Kostümmeisters Willie Clarkson nämlich ließen sich vier von ihnen, Virginia, Grant, Buxton und Ridley, dunkel anmalen und falsche Bärte ankleben. Dazu kam noch einiges an Schmuck und Virginia hat sich da also als Mann verkleidet. Ihr Bruder Adrian tauchte zusätzlich in Zivilkleidung als Übersetzer auf, in Anführungsstrichen Übersetzer. Als Angehörige der königlichen Familie samt Dolmetscher wurden die fünf ganz offiziell und mit einer Ehrengarde empfangen und durch das im Innenleben eigentlich streng geheime Kriegsschiff durchgeführt. Es wurden Flaggen gehisst, eine Kapelle spielte für sie und so weiter und so fort. Verständigt haben sich die vier und ihr Dolmetscher mit einem Kauderwelsch aus einigen Brocken Swahili und Zitaten des römischen Dichters Vergil.
Damit haben sie wirklich Glück gehabt, denn tatsächlich gab es ein Besatzungsmitglied, das Swahili als Muttersprache konnte. Dieser Mann war allerdings an dem Tag nicht anwesend. Also
oh Gott.
Wirklich Glück im Unglück. Oder beziehungsweise einfach gut gelaufen, da man weder Flagge noch Nationalhymne Abessiniens auftreiben konnte, behalf man sich mit Flagge und Melodie Sansibars. Ja, ist ja alles da hinten so ähnlich, ne? Sarkasmus hier. Und so standen da die fünf Lümmel aus Bloomsbury, London, als abessinische Mitglieder der Königsfamilie unter der Flagge Sansibars und ließen sich von einer Kapelle die Nationalhymne vorspielen.
Und es gibt sogar ein Foto davon. Schaut es euch gerne mal bei Wikipedia an. Den Link packen wir in die Shownotes. Und dieses Foto schickte Horace Cole an die Zeitung Daily Mirror, man kennt sie, dessen Veröffentlichung der Story die Navy bis auf die Knochen blamierte. Viele störten sich auch an dem pazifistischen Unterton der Aktion, da sie aber keine Gesetze gebrochen hatten, konnte die Navy juristisch auch leider nicht viel tun. Was heißt leider, zum Glück. Angeblich hat Cole angeboten, sich 6 Stockschläge verpassen zu lassen, wenn er denn zurückschlagen durfte. Duncan Grant wurde tatsächlich von 3 Männern entführt. Die verpassten ihm auf einem Feld 2 Hiebe und ließen ihn mit der U-Bahn in Pantoffeln nach Hause fahren.
Anderswo heißt es auch, die männlichen Mitglieder hätten alle einige symbolische Stockschläge erhalten, aber insgesamt war es das dann mit den Konsequenzen für den durchaus gelungenen Streich. Man kann natürlich aus heutiger Sicht sagen, wie es aussieht mit Klischees über Afrika, dem sprachlichen Kauderwelsch und natürlich auch Blackfacing, aber damals war es wohl wirklich einfach als pazifistischer Streich gedacht. Virginia war nicht nur eine wundervolle Schriftstellerin, eine Wortkünstlerin, pflegte gute lebenslange Freundschaften, sondern konnte sich auch an den lustigen Seiten des Lebens erfreuen.
Und zum Schluss dann doch noch ein Zitat ihres Ehemannes Leonard über seine verstorbene Frau. Virginia ist der einzige Mensch, den ich gut gekannt habe, der die Eigenschaft hatte, die man Genie nennen muss. Sie war eine ungewöhnlich amüsante Gesprächspartnerin, war ernsthaft oder frivol, je nachdem, wie es die Gelegenheit erforderte. Aber irgendwann bei einer Unterhaltung konnte sie plötzlich abheben. Mich erinnerte das immer an das Aufbrechen und Überfließen der Quellen im Herbst nach dem ersten Regen. Und fast ungestört strömten die Wasser der schöpferischen Kraft und Fantasie hervor und versetzten sie und ihre Zuhörer in eine andere Welt.
Sehr schönes Zitat. Kraft und Fantasie, ja, das sind 2 Worte, die definitiv auf Virginia Woolf passen. Ich bin jedenfalls ein großer Fan geworden durch diese Episode, war natürlich auch schon vorher ein Fan, aber sich mit ihr beschäftigen zu dürfen, richtig schön, richtig
ja,
schön.
Total, also ich auch. Nächste Woche erwartet euch ein echtes Kontrastprogramm und weil wir gut im Cliffhanging sind, verraten wir euch noch nicht, was euch da erwartet. Lasst euch also überraschen.
Alles Liebe für euch. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.